50 Jahre Olympische Winterspiele 1976.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Podcast-Sendung 50 Jahre Olympische Winterspiele 1976. Zum Auftakt sprechen wir mit Hansi Hinterseer über seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Innsbruck. Vor allem jüngeren Generationen wird Hansi nicht mehr als Skifahrer bekannt sein. Bevor er jedoch als Entertainer und Sänger begeisterte, trat er in die Fußstapfen seines Vaters und machte sich als erfolgreicher Slalomfahrer einen Namen. Seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Innsbruck verlief jedoch nicht wie erhofft. Aber das lassen wir Hansi selbst erzählen. Wir freuen uns, dass Sie unseren Podcast eingeschaltet haben. Nach einem Ausschnitt aus dem Jubiläumsmarsch, gespielt von der Stadtmusikkapelle Wilten, geht's auch schon los.
Lieber Hansi, danke, dass du uns hier in Kitzbühel empfängst.
Freut mich, ja.
Und mit uns über die Olympischen Winterspiele 1976 in Innsbruck sprichst.
Ich weiß,
das ist ein paar Jahre her. Ist auch vielleicht nicht das angenehmste Thema für dich zum Sprechen. Dazu kommen wir aber noch.
Okay.
Wenn wir von den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck sprechen, was ist denn da das Erste, was dir durch den Kopf geht, wenn du zurückdenkst?
Ja, das muss ich gar nicht mehr nachdenken. Nein, es ist so, dass natürlich als junger Mensch, wenn du die Chance hast, bei den Spielen, Olympischen Spielen dabei zu sein, das ist schon was Bergiges gewesen. Also das ist schon die Freiheit und wow, Olympiade, die ganzen Geschichten, was du vorher gehört hast. Daheim auch noch. Also die Erwartung war natürlich schon riesig groß und man hat auch frei gehabt. Alles andere, was noch passiert ist in meiner Abteilung, war natürlich nicht so lustig.
Da kommen wir dann, ich komme dann noch drauf.
Ja,
fangen wir ein bisschen noch davor an, weil es war ja gar nicht so lange klar, dass Innsbruck 76 nochmal Olympia-Austragungsort wird. Es ist erst 73, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Entscheidung dann gefallen, nachdem der vorige Austragende zurückgezogen hat. Es hat die Entscheidung gegeben, oder die Entscheidung ist dann auf Innsbruck gefallen, weil halt die Infrastruktur schon vorhanden war. Zu dem Zeitpunkt 73, 74 warst du natürlich schon aktiv. Du warst sportlich.
Das war meine Hochzeit.
Es war deine Hochzeit. Ja. Hast du davon erfahren, relativ gleich, Spiele kommen jetzt nach Innsbruck. Gibt es da noch Wahrnehmungen zu der Vorbereitungszeit?
Eigentlich nicht mehr. Natürlich hat man sich irrsinnig gefreut als Athlet, dass man daheim die Spiele hat. Diese Problematiken der ganzen IOCs-Probleme und Rechenschaften und Verträge etc., das hat uns eigentlich überhaupt nicht interessiert. Wir haben die Spiele vorher natürlich beobachtet und so. Und dass man nachher das Go kommt, dass wir die Spiele daheim haben in Innsbruck, ja, wir haben uns gefreut drauf. Also wir haben uns eigentlich um das andere gar nicht so gekümmert.
Geht man da anders heran, wenn die Spiele natürlich im eigenen Land, du als Tiroler natürlich in Innsbruck, baut das schon vorab Druck auf? Ist das schon für dich so, da muss ich liefern sozusagen?
Nein, das war damals nicht so. Wir haben ja, wenn du dich erinnern kannst, 72 ist ja Sapporo gewesen, wo der Schranz eigentlich der Favorit gewesen ist. Und wo nachher der sogenannte Mr. Everett Brandage einen Call disqualifiziert hat wegen einer lächerlichen 20.000 Schilling damals, vielleicht auch viel Geld gewesen damals, aber für so eine Trikotwerbung haben sie einen Verstoß des Amateurstatus haben sie von der Spiele eliminiert, muss man sich mal vorstellen. Und der Call war damals wirklich derjenige, der die Rennen vorher gewonnen hat und absoluter Top-Favorit war. Und da haben sie in Japan hinten haben sie ihn heimgeschickt. Der alte Herr, Mr. Brandage, der ist schon 87 Jahre gewesen, ist oder noch älter. Und das haben wir mitgekriegt natürlich. Aber so die Vorbereitung auf Innsbruck, das ist auch wieder ein eigenes Thema, wo wir reden können. Aber wir waren Weltcup-Renner, Gesamtweltcup, Weltmeisterschaft St. Moritz, das war unser Ziel. Innsbruck war natürlich da, aber das ist noch weit weg gewesen.
Ja. Weil du ja 72 angesprochen hast, da hättest du ja gern mitfahren wollen, aber du warst noch zu, oder das war der Grund, oder haben sie als Grund angegeben, dass du noch zu jung wärst, oder?
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich mit den Frauen in meinem Leben eigentlich halb auch gut gefahren bin. Habe ich aber Glück gehabt, muss ich sagen. Aber Olympia, die hat mich nicht mehr. Die hat mich einfach nicht mehr. Und das ist Übergang 72. Da bin ich zweimal bester Österreicher gewesen, 17 Jahre. war wirklich gut in Form und wir haben es nicht mitgenommen. Zu mir haben sie gesagt, Hansi, du bist noch so jung, du hast noch so viel vor dir, aber momentan passt es nicht, du darfst nicht mitfahren. Und das war damals richtig gewatschen für mich, weil ich wirklich heiß gewesen drauf war, bin gut gefahren. Und wenn man zweimal beste Österreicher ist, in dieser Zeit, wo wirklich Österreich Nummer 1 war, da hast du schon als Bub Hoffnung, dass du dabei sein kannst. Und Japan sowieso, wow, Japan umgefahren, Berg. Und dann haben sie mir beim letzten Rennen, weiß ich noch, der Hoppichler, der war damals der Chef, ja, mit mir also ein Vier-Augen-Gespräch gehabt hat, hat er gesagt, Hansi, du bist gut benannt, deine Zukunft kommt noch, aber für Japan bist du noch ein bisschen zu jung dafür. Das hat weh
du. Hast du dann auch das als Motivation genommen, dass du nicht mitfahren hast oder dass die nicht mitgenommen haben, um auch nochmal zu sagen, für die nächste oder im Hinblick auf die nächsten Spiele?
Nein, das hat es nicht gegeben zu der Zeit. Es war einfach, da bist du ein junger Athlet, du bist ein junger, aufstrebender, talentierter Bub. Das ist einfach passiert. Und du freust dich natürlich auf jedes Rennen. Und dass Olympia nicht funktioniert hat, ja, natürlich hat es mich geärgert, das ist ganz klar. Aber das war vorbei, das ist angehakelt gewesen und ich habe gesagt, jetzt fahre ich richtig gut und dann können sie nicht mehr aus. Nicht?
Eben, 74 Hahnenkamm.
Und Weltmeisterschaft.
Also wie gesagt, vor die Spiele eigentlich.
70 vorher, ja. Weltcup, Gesamtweltcup.
Du warst Topform gewesen eigentlich.
Ja, ich bis bin,
Spiele.
Bin
also gut. Auch ja nur 75 Jahre, also Start der Saison. Ich glaube, Schladming war noch vor die Spiele, kurz davor.
Ja, beste Rennen.
Genau.
Naja, da kommt eine Zwischensaison dazu. Und zwar, da kommt jetzt wieder der Schranz ins Spiel. Mhm. Die Spiele Innsbruck 76. Wir haben 72 eine total neue Führung gekriegt. Präsidenten, Vizepräsidenten, Sportdirektor Seiler Toni. Der Vater war Slalomtrainer, Riesenslalomtrainer, der Charlie K. Abfahrtstrainer. Also komplett umbuddelt worden, alles zusammen. Und wir sind eine sensationelle gute Weltmeisterschaft von 74. Also wirklich gut gefahren. Mhm. Was machen die wahnsinnig nach 74, nach der Weltmeisterschaft? Eine Umsteigsperre haben sie uns auferlegt. Die Athleten, wo wir eigentlich jetzt noch auf einmal vielleicht ein bisschen zum Verdienen gekommen waren, wir haben damals eher gut verdient, muss man auch dazu sagen, aber trotzdem, wenn du eine gute Weltmeisterschaft hast, dann kannst du natürlich vertragsmäßig ganz anders auftreten. So, jetzt haben die Idee gehabt, weil der Karl Schranz 72 disqualifiziert worden ist, dass uns das nicht nur einmal passiert, wegen Verträge, was ich, Verdienen, Amateurstatus, was die, machen wir eine Umsteigsperre. Noch dazu haben sie uns den besten Skischuch, damals, das war der lange Skischuch, der war einfach der Schuh, den haben hast müssen. Das ist einfach ein anderer Schuh gewesen, mit dem hast du fahren können. Und damals die Entwicklung materialmäßig ist auch ganz von Jahr zu Jahr besser geworden, wie es halt alles schon gewesen ist. Dann schmeißen wir uns dir den Schuh raus. Und das ist natürlich in meinem Metier total katastrophal gewesen, weil ich bin seit 69 den langen Schuh gefahren und ich habe mich einfach wohl gefühlt. Das ist für mich, ich bin eingestiegen und es hat passt. Und wenn man das jetzt erklären kann, vielleicht ja, der sich nicht so auskennt, der Schuh ist ja eigentlich das wichtigste Teil von der Ausrüstung. Das ist zwischen Ski und Mensch eigentlich das Bindeglied. Und wenn das nicht funktioniert, wenn dir der Schuh drückt oder wenn du weißt, es passt mir nicht, dann kannst du keine Leistung bringen. Jetzt ist das natürlich passiert, dass die den Schuh rausgeschmissen haben. Und noch dazu haben sie ins Skischuh gegeben, österreichisches Material. Köflach, Dynafit, Kastinger. Und die Schuhe waren gut, aber der damals zur längeren Zeit war das eine Katastrophe. Das ist wie wenn du mit einem Bergschuh einfach gesagt Skifahren gegangen bist. Mhm. Und das hat mich brutal getroffen in der Zeit, nach 74. Und wir haben da, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, basteln angefangen mit Material, dass der Schuh steifer geworden ist, dass er Kipp hat und so. Also alles haben wir es probiert, aber es ist einfach nicht gegangen. Es hat Jahre gebraucht, bis wir es wirklich in den Griff gekriegt haben. Und das ist genau in der Zeit eingefallen auf Olympia hin. 75 habe ich mich irgendwie umgebracht, habe gute Resultate gefahren, bin auch dabei gewesen. Habe gewonnen, zweiter, dritter, bin gesamt vierter geworden. Im Weltcup war dabei und dann ist Olympia gekommen. Und da habe ich mir eigentlich ein bisschen leid gestellt, aber wie gesagt, dann ist Olympia gekommen, die Freundin, die haben mich einfach nicht wegen.
Wie ist die Strecke generell gelegen eigentlich? Weil das war ja maximal. Bist du die davor schon öfter, also die ist ja davor, glaube ich, noch gar nicht.
Ja, das war gleich.
Weil die war ja davor nicht Teil vom während dem Jahr, quasi während der Rennen.
Richtig, und das kann man sich eigentlich heutzutage in die Vorbereitungen gar nicht mehr vorstellen. Wir haben gewusst, seit 3 Jahren, dass Olympische Spiele in Innsbruck sind, in der Axamalizum. Und unser Skiverband hat das nicht so weh gebracht, dass wir wenigstens einmal einen Tag reingefahren waren, dass wir mal den Hang fahren, dass wir den Hang kennenlernen. Schattenseiten, Sonnenseiten, steil, flach, was immer. Dass wir einfach eine lässige Vorbereitung haben, dass wir jetzt wirklich einstehen können auf den Hang. Die Italiener haben gemacht, die haben versucht, irgendwo so einen Hang zu finden. Die Schweizer haben das gemacht. Die Österreicher, aber nicht einmal eine Sekunde, dass wir da reingefahren waren. Im Nachhinein, ich bin damals auch vielleicht zu blöd, wenn sie vielleicht auch selber mal reingefahren, aber man hat noch nicht so gedacht, sondern wir sind einfach hingefahren und sind gefahren.
Für das war ja da der Skiverband. Also, normalerweise war er da. Sollte eigentlich die besten Voraussetzungen liefern, dass die eigene Sport
im eigenen Land.
Im eigenen Land. Ja.
Die Vorfreude so bärig gewesen, wirklich. Ja. Wir haben uns so gefreut auf die Spiele. Und der Franz, ich meine, der hat sensationell, fantastisch, wunderbar, aber wir Techniker sind wirklich am Arsch gewesen. Wirklich am Arsch gewesen.
Wenn wir jetzt eh schon bei den Spielen sind, vielleicht auch noch, bevor wir dann aufs Rennen oder auf die zwei Rennen dann eingehen, warst du im Olympischen Dorf untergebracht?
Ich habe mich geweigert. Ich habe mich geweigert. Ich muss dazu sagen, die Techniker waren natürlich für die Rennenabläufe letzte Woche geplant, also dann Freitag, Donnerstag, Sonntag.
Ja, genau. Ich glaube, aber mit der Woche dazwischen, glaube ich, oder
Porto. Erste Bewerber war die Abfahrt.
Genau.
Und das hat der Franz sensationell gemacht. Der hat genauso einen Druck gehabt. Auch. Aber irgendwo, wenn du Spieleeröffnung hast, dann hast du die Eröffnung, du läufst mit der Fahne, so wie er es auch gemacht hat. Da muss ich auch dazu sagen, wir haben eine Einkleidung gekriegt. Mhm. Also, ja. Also, das ist, also, nein. Eigentlich gegenüber den anderen Athleten, mit so einer Ausrüstung einzumarschieren, ist so eine Frechheit gewesen. Mit Gold und Schwarz. Mhm. Also quasi, was will sie eigentlich, so die anderen? Und die haben uns eigentlich allein schon den Druck, was die uns auferlegt haben. Und jetzt sind wir mit Goldschwarz einmarschiert. Und wir haben uns so geschaut, ich weiß es noch, wenn wir da das Olympiastadion einmarschiert sind, freit und klatscht und so. Und auf der anderen Seite, wie kommen denn die daher und so, weißt du? Also sowas von daneben. Nichts Positives, weißt du? Also gleich quasi, wir fahren die Weich drüber. Und wir Athleten sind eigentlich die Armen gewesen. Wir haben es zwangen müssen. Und Gott sei Dank hat der Franz das gewungen, der hat uns natürlich einen Druck weggenommen oder auf der anderen Seite hat uns noch mehr Druck gegeben. Weil ich bin ja eigentlich Ende der letzten Woche Druck gekommen. Und da sind die Berichterstattungen natürlich brutal gewesen. Also von einer Goldmedaille zu einer Goldmedaille, von einer Sitzung da hin und das musst du als junger Bursche zuerst einmal erleben. Oder da arbeiten.
Ich wollte gerade sagen, weil immer die Goldene, der Franz hat die Goldene auch, dann dauert es ein paar Tage und bis dahin, was der Druck aufbaut, muss er wirklich, also
naja,
für einen jungen Menschen ist das auch immer sehr enorm sein.
Ich weiß noch, Franz, was du sagst, Olympische Dorf, ich habe ja nicht da gewohnt, ich bin daheim gewesen, habe versucht, den ganzen Trubi auf die Räume irgendwie wegzubringen, was auch gut gelungen ist, weil du hast dann nirgends Stiege gekannt. Jeder hat eigentlich schon die goldene Nummer gekannt, mehr oder weniger. Und ich weiß noch, wie Franz gratuliert hat, bin ich auf zu ihm ins Zimmer gekommen, als innengelegen Bett und gesagt, Hansi, schau, so schaut es aus, du kannst auch zwei holen, hat er gesagt. Das werde ich nie vergessen. Und natürlich, ich habe mich wohl gefühlt, ich bin super in Form gewesen, aber ich war damals einfach nicht reif genug. Ich habe auch viele Fehler gemacht, selber muss ich sagen. Ich habe den Druck einfach von Tag zu Tag nicht mehr gehandelt. Obwohl ich gut gemacht gewesen bin. Aber der Clou eigentlich bei der ganzen Vorbereitung war das, ja, das ist eine eigene Geschichte.
Wir haben, bitte, gern.
Wir haben, musst du dir mal vorstellen, bis zum Hanekam-Rennen, das war das letzte Rennen, nie eine richtige Vorbereitung gehabt. Weder Axamali zum, sonst ist irgendwo. Wir haben einfach zu Rennen gefahren. Und dann stehe ich oben auf der Hausbergkante beim Abfahrtslauf und der Toni steht nebenbei. Sag ich, du Toni, wo trainieren wir eigentlich auf Innsbruck? Dann schaut er mir und sagt, ja, da ich. Hausbergkanten. Hausbergkanten oben, links hängend um, der ist schräg gefahren. Und Innsbruck ist gerade oben gegangen, rechts hängend. Also genau das Gegenteil. Ja gut, dann sage ich, ja, wer spielst du da, die Piste noch? Die weiß nicht, der Windbrechtinger oder Kassen, nein, Pfeif auf Gust oder Kassen, der Schantinger. Der war oben auf der Hausbergkante und der Toni schreit einem um, ich sage, du, der Marsch bin danach, gell? Und damals war wirklich, nach dem letzten Läufer haben sie die Touristen noch runterhauen können.
Stimmt, das weiß ich auch noch.
Da ist der Zugang, das ist Sodom und Gomorra. Da hat sich das eigentlich gewickelt, nein, brutal, also. Dann hat der ein Seil gespannt, absperrt. Mhm. Und die haben natürlich über das Seil drüber gekauft, unter das Seil durch, die Pisten hat ausgeschaut und da haben wir trainiert. Super. Musst du dir mal vorstellen. Wir haben dann ein Rennen gehabt in Zwiesel am Montag und sind zurückgekommen zum Trainieren. Und er hat gesagt, Buckelpisten und alles. Es war unsere Vorbereitung. So, okay. Das war das erste Mal nachher. Riesenschlalom ist total daneben gegangen. Ich war im ersten Lauf hinter Ningemar Sechster, er war Fünfter. Ich war hinter Ningemar 200. oder was. Und dann habe ich gedacht, okay, zweiter Lauf, kann ich auch hin, geht es oder es geht nicht.
Vor allem der zweite Lauf war ja am Tag danach, wenn ich es richtig gelesen habe.
Genau, auf zwei Tage aufteilt. Ist auch so eine Schnapsidee.
Ja. Ja. Also ich hab das am Anfang gar nicht am Schirm gehabt und dann habe ich gesehen, es ist am nächsten Tag gewesen, was ist denn das? Schmarrn.
Ja. Ja, man kann es so sehen, viele Leute sagen, okay, der Lauf ist nicht gut gegangen, am nächsten Tag bin ich gut benannt. Und manchmal steigt es gut auf vom Beat, manchmal steigt es schlecht aus. Auf alle Fälle war das damals so. Und ich war eigentlich immer einer, der auf den zweiten Lauf scharf gewesen bin. Also da habe ich mir viel erholt. Und genauso war meine Einstellung, entweder kann ich, kann ich auch hin. Und ein Hang perfekt für mich steil, also wirklich, besser geht es eigentlich nicht. Und ich fahre weg vom Start und mir denke, entweder es geht oder es geht nicht. Dann bin ich in den ersten 19 Sekunden, sage und schreibe, 2,5 Sekunden hinten. Und ich war nicht aus der Flung. Ich habe einen Fehler nach dem anderen gemacht und ich bin wie der Magnetpantel durchgefahren, aber ich bin nicht rausgekugelt. Und ich war 6 Sekunden hinten. Das, was mein Leben noch nie passiert ist. Also für mich ist alles zusammengekugelt. Ich habe nicht gewusst, warum. Der Ingemar ist Dritter geworden und ich bin ferner liefen gewesen. Nicht? Und dann ist natürlich losgegangen. Die Medien.
Das aber schon im Zielhang auch schon? Oder war da. War da die quasi die Fans rundum, waren die dann auch schon relativ.
Ja, sicher, was das mitgekriegt. Ja, klar. Ich meine, du bist die Hoffnung und was die vorne Medaille jetzt auch noch kugelt. Und da fahren wir, hauen sie das rein, nicht? Und der Weg da oben vor oben machen, vom Ziel, relativ lange Zielsache ist gewesen, da rausgehe bis zum Auto kommen, bis zum Serviceauto, die ganzen Leute durchgehen hast müssen. Ah, grausig. Also ich möchte es keinen Sportler, keinen Menschen gönnen, was da passiert ist, was da zusammengebrochen ist eigentlich für einen jungen Athleten. Und wie gesagt, ich war einfach nicht reif, ich bin ein junger Bub, 20 Jahre, keine Ahnung, was da passiert. Nicht? Auf einmal denkst du, hey, was ist denn los, ich habe keinen Menschen wie du. Nicht? Okay, das war das, nachher heimgefahren wieder, erledigt. Hab gar nicht geschaut, was schreiben, was Medienberichterstattung ist, sondern bin einfach auf Däume aufgeführt und habe mich angekapselt und habe versucht, auf dem Schlalom, da wo ich gut benannt war, wo ich Führender war, mit Ingemar Gesamtweltcup und machte einen letzten Trainingslauf. Muss ich auch dazu sagen, Trainingslauf, Schlalom, Vorbereitung, Olympische Spiele. Zielschuss. Kannst du dir das vorstellen? Vom Zielschuss haben wir Schlalom trainiert. Wir sind oben, quer um mich, da war der Start auf der steilsten Stelle, um muss einspringen und da sind wir hochgefahren. Schlalom. Ja, so haben wir uns vorbereitet. Also im Nachhinein muss ich sagen, haben die alle einen Vogel gehabt. Das gibt es ja überhaupt nicht. Eine Mannschaft so vorzubereiten. Und wir als junge Athleten, was haben wir sagen sollen? Jetzt kommt das, dass ich einen Lauf mache noch, weil ich mich richtig gut gefühlt habe. Und hackel vielleicht 3-4 Tore vom Ziel, bin ich mit dem Spitz auf die Stange gefahren und schmatzt mich so vor auf die Schulterdecke und habe Kapselhernis und Schulterprellung. Am Tag vom Schlalom. So, jetzt geht's aber los. Ärzteverpflegung war damals eigentlich, die waren da in Innsbruck gekommen und ich bin da gewesen, bin da hin und habe da angefangen telefonieren, was tun wir. Und ich habe wirklich von Minute zu Minute meinen Arm nicht mehr aufgebracht. Das ist also eine Verletzung, Schulter, weil das einmal gehabt hat, der kann sich irgendwas vorstellen, was da passiert. Also ich habe wirklich weh gehabt und habe meinen Arm nicht mehr aufgebracht. Jetzt bin ich nächsten Tag, der Servicemann, oder der Masseur, unser Masseur damals, hat gesagt, ja, komm auf, machen wir Therapie an der Früh, Klinik. Ich habe mir der erst Jacuzzi reingeguckt, vom Skirenner. Da habe ich drinnen geguckt, ein bisschen aufwärmen und so, dann hat er da massieren angefangen, ein bisschen streuen angefangen und so. Ja, hat zwar ein bisschen besser getan, aber richtig weh habe ich schon gehabt. Nicht? Okay, aufgefahren, besichtigen, das Wetter war grausig. Krähen, Geschnieben, also so eine Kombination, Besichtigung und auch nicht gut gefühlt und weh du. Dann ist der Primar Dr. Raas, damals unser Chef, Doktor gewesen, hat mir der 3 Spritzen rein, vor dem Start. Und ich bin sowieso, wenn ich eine Spritze gesehen habe, dann bin ich schon krank gewesen. Also. Schon also in meiner Not habe ich gesagt, ja gut, okay, ich probiere es nicht. Hat mir der 3 Spritzen rein. So, Schneesturm. Spritzen lässt aus und ich bin Startum. Und nur dazu, der Doktor hat mir 3 Spritzen gegeben, der ist aber schon wieder durchgerutscht. Der ist unten im Ziel gewesen. Und ich bin Startum. und eine halbe Stunde Verspätung, weil wegen Schneesturm, und die spritzen lassen das. Ich habe nicht mehr gewusst, wo ich hinschauen soll. Ich habe einen Weg gehabt, mehr, nur mehr natürlich. Und dann habe ich gedacht, was tust du? Ich habe probiert. Aber ich habe wirklich vom Rennen, mir sind die Tropfen gekommen. Weil ich einfach einen Weg gehabt habe. Das gibt es ja nicht jetzt genau in der Situation. Und versuche auszuverfahren, aber könnt ihr euch ja vorstellen, das funktioniert nicht. Also die Beanspruchung, wenn die Arme nicht auf den Tag kommst und du sollst Stockensatz machen und kämpfen, und das funktioniert nicht. Ich bin am vierten oder fünften Tag bin ich rausgefahren, einfach ohne Sturz. Ich habe es nicht ausgehalten, so weh habe ich gehabt. Aber dann ist es losgegangen. Dann ist eine Lawine gekommen. Also das war wirklich, du bist dafür gekommen wie ein Schwerverbrecher. Du hast Österreich verraten, du hast Österreich nicht präsentiert. Was bist du eigentlich für ein Mensch? Was soll das? An Hin und Her und so, nicht?
Unbeschreiblich eigentlich.
Angespuckt haben sie mich. Beschimpfungen, also wirklich. Und der Weg von da machen, vom fünften Tor, oben vom Start, alle fahren, alle rutschen. Boah, das bleibt da hängen, das sage ich. Jedenfalls, ja, es ist passiert. Olympia war gegen mich, hat es nicht wollen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man aber so schön sagt im Sport, wenn man verliert, gewinnt man. Es ist ein Sprichwort, das stimmt, aber es tut halt in dem Moment, wo es dich wirklich erwischt, denkst du, das kann es wirklich nicht sein. Ja, so ist es gewesen.
Wie ist denn das? Weil ich habe das jetzt auch von anderen Sportlern schon im Gespräch erfragt. Es ist eigentlich wenig, also wenn man es jetzt vor allem vergleicht mit Heiztag, wenn die Sportler unten sind, die sind ja relativ abgeschirmt, sage ich jetzt einmal, von den Zuschauern. Da ist natürlich die Presse natürlich gleich
Zusag da. Zusag, und genau. Was da Absperrung und
das. Das war ja damals gar nicht.
Nein, wir waren bei den Fans.
Ja.
Was schön gewesen ist. Also die haben ins Kind, heutzutage haben sie halt die Stürze auf die Kinder keiner mehr. Dann hast du einen Pressemann um, dann hast du einen Manager um, dann hast du einen Trainer, dann hast du nur einen Trainer um. Also die Buben sind eigentlich arm in der Beziehung, weil sie sich selber nicht präsentieren können. Was ja wichtig ist in dem Sport. Der Skifahren ist so ein schöner Sport, so bergig, wo so Emotionen bringt, wo die Leute mitführen. Und das war in unserer Zeit, muss ich schon bergig gewesen. Schweizer Fans mit den Kuhglocken, was nach wie vor sind, aber es war anders, es war irgendwie ehrlicher. Jetzt sind halt die ganzen, durch die Sponsoren, gesponserten Partys, ist halt das wichtiger, wie das in der Oberhand, nicht?
Der Sportliche rutscht ein bisschen weiter zurück und andere Sachen kommen mehr in Vordergrund. Das ist eigentlich schade, weil
und der Journalismus, muss man ja dazu sagen, hat sich natürlich auch sehr geändert.
Nicht? Ja, allerdings auch.
Alles andere wichtiger, wie da. Die wissen ja gut, schau, unsere Leute sind ja, oder wir haben auch Journalisten gehabt, die wir gewusst haben, mit denen möchten wir nichts da haben, aber der ist eh nicht zu überkommen. Aber die, was wir gehabt haben, die haben wir gewusst, die stehen zu uns. Und die wissen davon, was sie schreiben. Weil die sind selber mal runtergerutscht. Heutzutage, wenn du ins Medienzentrum gehst, die hocken hinter einem Computer rein, dann nur schauen, aber die wissen gar nicht an Start, wie es da euch geht. Oder wie die Pisten ist, wie die eisig ist. Das wissen die gar nicht. Und da ist natürlich die Berichterstattung nicht so, wie es sein sollte.
Zum Thema Berichterstattung, es wollen natürlich viel international.
Gib Ausnahmen, nein, muss ich dazu sagen.
Wir wollen jetzt da gerade
verurteilen.
Ja. Aber es war ja relativ starke internationale Berichterstattung vor Ort.
Ja.
Hast du ausschließlich mit nationalen, also österreichischen Medien gesprochen oder sind wirklich auch, was weiß ich, ABC oder
ja, war schon da.
Ja, Interviews geben auch, oder?
Haben wir auch versucht, ein bisschen Englisch um mich zu reden. nein, waren schon da. Und Olympische Spiele ist natürlich auch einen Stellenwert, überhaupt kein Thema. Und von der Vergangenheit, von österreichischen Historie her, ist ja der Skisport in Österreich Nummer eins. Gibt es ja nichts zum Sagen. Und das Interesse der Journalisten war da, der Medien war da. Und dieser Kampf Schweiz gegen Österreich sowieso extrem. Die Deutschen, ja, waren auch dabei. Franzosen natürlich.
Italiener waren recht stark.
Italiener, ja, waren auch gut dabei.
Europäisch
natürlich.
Nein, klar.
Japan war das Interesse irrsinnig groß, aber halt, die haben keine gehabt, nicht damals zu der Zeit. Amerikaner waren auch gut, muss ich auch sagen. Phil Steve Mayer, die waren auch gut dabei.
Kanadier gleich war.
Ken Reed, Bartelski, ja, genau. Da war schon eine gute Truppe da. Ja. Nicht? Spanier mit Ochoa.
Und der Willi Frommelt, glaube ich, für die Liechtensteiner.
Liechtensteiner sowieso, Willi Frommelt, ja.
Und natürlich bei den Frauen natürlich Wenzel. Die Rose Mittermeier.
Und die ja, sowieso. Ja. Die goldene Rose und der Christian, super. Ne?
Ja. Ja. Du hast gesagt, du hast lieber daheim gewohnt, ist Odorf gemieden.
Auch wegen einem olympischen Dorf. Mhm. Nein, weil ich bin schon umgewesen, bei der, sind es da die Zimmer eingeteilt haben, aber es ist sehr spartanisch dahergekommen. Und man denkt, wenn ich da jetzt 14 Tage bleibe, da bin ich, da, das ist keine gute Vorbereitung.
Der nächste negative Einfluss quasi,
ja, wenn nein, du die Vorbereitung musst nicht ja, ist. Du musst dich irgendwie wohlfühlen, wenn ja, du eine gute Leistung bringen willst. Ich meine, wieso sollte ich mich in ein Zimmer alleine spielen, wo ich mich nicht wohlfühle? Da kann ich ja meine Leistung nicht bringen. Sicher bist du mit den anderen Athleten beieinander. Aber damals ist es ja auch so gewesen, dass du bis zu einer gewissen Zeit hast ausgedürft und hast heim gemessen. Ich meine, wo sind wir denn? Das sind ja erwachsene Leute gewesen eigentlich.
Und es waren vor allem zu der Zeit ja relativ strikte Kontrollen. Ja,
du hast mit den Olympischen, mit den Terroristen von 72, nicht? Haben die natürlich dann mit Maschinengewehr aufgepasst unten, wo das für uns auch irgendwo ein Fremdkörper war. Das hat nicht gepasst. Man hat sich gefreut, mit den Athleten zusammen zu sein, sich auszutauschen. Einfach miteinander, das ist ja eine große Familie. Und da vorne steht da einer mit Maschinengewehr da, da darfst du nicht hingehen oder da darfst du nicht rein.
Und vor allem nicht, wenn du keinen Ausweis dabei hast.
Ja, nachher bist du sowieso der Zweite gewesen. Ja. Ne? Dann haben sie gleich verhofft. Ne?
Das habe ich nämlich auch mit. Also, das habe ich jetzt beim anderen Interview auch schon gefragt. Das ist schon präsent gewesen.
Ja, total.
Die vermehrte Kontrolle.
Natürlich ist auf der einen Seite die Angst da gewesen, weil die Bilder von 72, also das vergisst man nicht, wie die da eingebrochen sind und wie die da geschossen haben. Das ist brutal. Und da hofft man natürlich, dass das nicht passiert. Ist klar, dass die da sind und aufpassen auf die. Aber sie haben es halt übertrieben. Sie wollten es gut machen, aber du bist eigentlich, ja, wie ein Gefangenenhaus gewesen. Und das habe ich versucht zu vermeiden. Ich bin lieber auf der Seite rum gewesen, da habe ich meine Ruhe gehabt. Fernsehprogramme hat es auch nur zwei gegeben zu der Zeit damals. Nicht? Also, wunderbar. Aber was möchte ich noch dazu sagen zur Olympia? Also wie gesagt, das ist für mich einfach die Welt zusammengebrochen. Es ist einfach, ja, selber ein junger Bub nicht begriffen, was da jetzt passiert eigentlich. Alles ist eingestürzt auf die. Und nachher ist etwas passiert, wo eigentlich im Nachhinein schon ein bisschen sogar stolz bin auf mich selber, dass ich es gemacht habe. Und zwar Katastrophe, Ergebnis. Und auf die Nacht war die Abschlussfeier in der Olympiahalle. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wenn man so einen beschissenen Tag gehabt hat oder eine beschissene Olympiade gehabt hat, dass du nicht gern zu der Abschiedsfeier geht. Gott, wo alles einbricht, wo jeder sagt, was willst du da? Schau, dass du weiterkommst, schleich dich, putz dich, weg mit dir. Und dann bin ich so. Und da jetzt gerade Fleiß mit der Verletzung. Geh zur Abschiedsfeier. Und bin hingegangen. Zur Abschiedsfeier. Bin mit der Mannschaft einmarschiert. Mit denen, die noch da gewesen sind. Und im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank habe ich es gemacht. War für mich selber verdammt schwer, es war brutal schwer, es war einfach, was da daherkommt, ist links, rechts, vorne, her, überall her, grausig. Aber ich gesagt, nein, ich verabschiede mich von der Olympia mit dem, dass ich da hingehe und sage, vielleicht sehen wir uns nochmal. Und das hat mir gut getan. Und es hat lange gedauert, bis ich wirklich mit Innsbruck und Frieden geschlossen habe, und das war interessanterweise beim Singen.
Ja.
Da habe ich eine Tournee gehabt. Und der letzte Tag vor der Tournee war Innsbruck, in der Olympiahalle.
Ja.
Genau da, wo ich reinmarschiert bin. Und habe so ein super schönes Abschiedskonzert gehabt mit meiner Mandan, mit Tiroler Lächer von der Europatournee. Und wo ich nachher das letzte Lied gesungen habe, habe ich einen richtigen Frieden in mir nachher gespürt und gesagt, ja, jetzt habe ich mehr Ruhe. Das war schön.
Das heißt, du bist jetzt wieder gern in Innsbruck unterwegs.
Ich bin auch gerne in Innsbruck gewesen, aber es war.
Aber halt, es ist halt immer die.
Ja, klar, das hängt irgendwo nachher.
Nach den Spielen ist ja nur geringe Zeit gewesen, bis es ja wieder im normalen Skizirkus sozusagen weitergegangen ist. Ich glaube, es waren ja nur wenige Wochen, wenn überhaupt. Wie geht man denn da? Weil man muss das Ganze ja verdauen irgendwie. Oder dann verspätet. Hast du das dann in diesen zwei Wochen quasi auch schlucken können? Oder hat es dann gedauert bis nach der Saison?
Es war so, dass ich im Gesamtweltcup Zweiter war, vor den Spielen. Und dann ist das passiert mit der Verletzung und dann habe ich gesagt zum Primar Ras, in seiner Tochter damals, ich gesagt, du, ich halte es daheim nicht aus. Was soll ich da? Ich sage, ja, das Beste war, wenn du irgendwo wegfährst, das Meer, Wasser, Salzwasser, warmes Wetter, weil jetzt haben wir 14 Tage frei und dann sind die letzten Rennen in Amerika hinten. Ich sage, ja, das ist eine gute Idee, das mache ich. Und da bin ich mit meiner damaligen Frau gesagt, Kim, zischen wir weg, sind wir nach Gran Canaria geflogen. Keine Journalisten, nichts frei. Und mir hat es gut getan, mir hat es wirklich gut getan. Das Meerwasser, Salzwasser und der Rabin gemacht und so. Also ich habe gemerkt, es wird besser. Dann komme ich zurück, 14 Tage später, und haben wir die österreichische Mannschaftsmeisterschaften gehabt. Und komme ich zurück, lese in Paris, wenn wir umgestiegen sind, im Flughafen, keine Zeitung, hinter sehr verschollen, Titelseiten. Das erste, was ich gesehen habe, hinter sehr verschollen. Also was ist jetzt wieder los? Komme ich heim, rufe ich an Toni, scheißt mir der Toni zusammen, was sagt, was bützt du eigentlich ein? Möchtest du nicht an, bist einfach daheim? Dann sage ich, was der Reis hat das gewusst, der Primar, der hat gesagt, er sagt es nicht. Hat es natürlich nicht gesagt und ich bin nicht mehr da gewesen. Jeder hat mich gesucht und dann bin ich verschollen gewesen. Jetzt rufe ich da die ganzen Männer und komme auf, 14 Tage Gran Canaria und ich habe mich wirklich besser gefühlt wieder. Ich komme heim und fange an zu telefonieren. Ich sage, scheißen Sie mich halt zusammen. Ich komme sofort her zur Meisterschaft. Also nicht, dass du dich da jetzt nicht schonen kannst, sondern du fährst jetzt da mit. Und wenn es nicht gut fährst, fährst du gar nicht nach Amerika mit. War die Aussage. Obwohl ich zwei Tage war und mich gesagt habe. Ich sage, ja, das kann jetzt auch nicht sein. Nicht? Und damals war der Leitner hier, der Spartentrainer für Slalom, Riesenslalom. Ich rufe ihn hier so, sage ich, bitte los mich aus. Ich komme um mich. Und vor dem nächsten Tag in der Früh um mich zur Meisterschaft in Rotstadt hinten ist gewesen. Und gewinne mit 2,5 Sekunden Vorsprung. Und jetzt ist natürlich die Situation ganz anders gewesen. Ich weiß nicht, da bin ich, weil es waren gewisse Reibereien da zwischen den Chefitäten und mein Vater war nicht mehr drin, es war der Hirst damals. Mein Vater hat auch Streiterei gehabt mit mir. Also es ist alles eine Demo. Jedenfalls voll demonstrativ als junger Revolution natürlich mit dem Sieg genussvoll aufgenommen am Start und schwing runter, bleib beim Hirsch stehen und weiter, ein bisschen weit unten, 20 Meter weit unten ist der Toni gestanden. Und dann stehe ich so demonstrativ, ich sehe es noch heute so richtig so, jetzt, Mann, was ist jetzt nicht? Und dann schreit der Toni auf, am Mutag, gell? Und ich euch und Haufen Leute um mich gewesen. Was ist am Montag? Ja, weißt du eh. Und dann sage ich, nein, weiß ich nicht. Ja, am Flughafen, Amerika komme ich von. Aber es hat keiner geredet mit mir. Muss ich mir vorstellen. Es war so ein Zerwürfnis. Sicher habe ich auch viele Fehler gemacht. Ich bin auch ein sturer Hund gewesen und habe meine Sache durchgezogen, was nicht immer richtig war. Aber als Sportler sollst du deinen Weg gehen. Du kannst nicht da mit der Mannschaft mitschwimmen, du musst deinen Weg gehen, du bist allein auf dem Startum, du musst deine Leistung bringen. Und wenn du noch ein bisschen so ein kleiner, sturer Teufel bist, so wie ich bin, oder Revoluzzer, der halt versucht hat, meinen Weg gehen, wo ich gemerkt habe, hinter sein Bub, Sohn von Olympiasieger, der muss auch so gut sein, da war immer die Rivalität, immer der Neid da. Und ich habe gemerkt, die Harmonie bei den Trainern, das passt einfach nicht mehr. Und das war halt eine genussvolle Aktion nachher, wie ich gesagt habe, meinte. Ach so, vor dem Treffen am Montag, ja super. Und das ist ja halt dann leider eskaliert nach in Amerika, wo es noch überhaupt nicht mehr gegangen hat. Und im Endeffekt habe ich nachher mehr oder weniger den Geist aufgegeben, ich wollte eigentlich nicht mehr.
Im Nachhinein gesehen war es ja nicht, also natürlich, wer weiß, was passiert war, wenn du noch weiter gefahren wärst, aber es hat sich ja eigentlich zum Guten gewandelt, weil du hast ja noch quasi zwei Karrieren dann noch hinter dir oder hingelegt.
Ja, wie ich gesagt habe, ja, wo er dir aufgeht oder zugeht, geht andere auf wieder, ist ganz klar. Aber im Endeffekt musst auch wieder du entscheiden, traust du über das drüber oder sagst gleich, nein, das ist nichts für mich. Und ich habe halt da so, ja, wie gesagt, ich war vielleicht damals auch nicht reif genug, das alles selber positiv oder aufzuarbeiten, um die bessere Situation daraus zu machen. Es ist einfach viel zusammengefallen. Der Vaterstreit, die Scheidung, der Großvater ist gestorben, Material hat nicht mehr hingepasst. Es sind alles die heile Welt ist irgendwie zusammengekugelt. Und wenn ich nein, hab's mir gerne, ich mag nicht mehr, ich gehe nach Amerika mit. Und das war eigentlich eine super Sache, weil in der Zeit, als junger Mensch, Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, super, gehen wir, fetzen wir. Und der andere war schon hinten, der war Weltmeister und der hat mir erzählt, der ist bärig und so. Und ja, dann bin ich da um. Und das hat mir richtig getaugt, es war richtig bärig.
Das heißt, das war ja irgendwie befreiend, oder? Einfach auch der Weg nach Amerika.
Also du schon, hast ja.
Viel Ballast da lassen können und drüben, ich meine, nicht neu anfangen, aber halt doch wieder so ein Neustart irgendwie ein bisschen, oder?
Absolut. Und vor allen Dingen, was soll ich sagen, du bist für diesen wohlbehüteten Apparat ÖSV, wo alles organisiert wird, wo du Mittagsschlaf machst und du wirst sogar geweckt Nachmittag, dass du ja nicht spät zum Training kommst. Du hast keine Selbstständigkeit mehr, sondern du bist irgendwo eine Nummer, wo du einfach dieses Programm machen musst. Und dann kommst du nach Amerika mit und auf einmal musst du es selber machen. Flüge, Auto reservieren, du musst den Service organisieren, du musst dir das und das und das organisieren. Du hast Verpflichtungen, dass du bei den Partys anwesend bist. Du musst gehen, was natürlich super ist, weil du lernst feste Weiberlein kennen. Super. Die Versuchung ist da, dass du vielleicht ein bisschen später erst heimkommst. Aber mit dem musst du selber aber gehen. Ja, weißt, du musst mit der Versuchung einfach sagen, hey Mama, ich habe morgen ein Rennen. Es nutzt mir nichts, wenn ich jetzt mit der nachher vielleicht noch irgendwo etwas mache, weil das geht auf meine Substanz. Ich muss heim, ich muss trainieren, ich muss da sein. Aber das alles selber zu managen, das war schon interessant, von diesem wohlbehüteten Apparat ÖSV auf einmal selbstständig werden, als junger Mensch. Und Amerika ist natürlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das war, muss ich sagen, ein guter Schritt von mir, dass ich das gemacht habe.
Gehen wir nochmal zum Olympia. Abschluss ganz nochmal kurz zu Olympia zurück, bevor wir uns quasi ganz weit verlieren. Wenn du jetzt, wo wir jetzt quasi 50 Jahre weg sind wieder, bereust du die Teilnahme an die Spiele?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt, das war ein Erlebnis für als junger Mensch.
Trotzdem wissen, was man jetzt natürlich, natürlich über den Ausgang.
Natürlich, das war herrlich. Wenn man einfach diese Wissen, Olympia, du bist bei der Mannschaft dabei, du bist unten in Wern beim Bundespräsident bei der Angelobung mit einem Anzug, mit den Wappen um, österreichische Nationalmannschaft. Also das ist schon ein Wert gewesen. Toll. Da haben sich gefreut als junger Mensch. Eine super Mannschaft sind wir gewesen. Mit Annemarie, mit Franz, mit dem Werner, mit allen zusammen. Toll. Einfach eine bärige Mannschaft gewesen. Der Toni, die Innauer Toni, die Habersatte, wie sie halt geheißen haben, die Totschnitt-Gitti. Wir sind eine bärige Mannschaft gewesen. Wir haben uns richtig gefreut darauf. Und das Einzige, wo es losgegangen ist, eigentlich mit dieser depperten Einkleidung. Also, wenn man sich vorstellt, einen Plastikanzug zu kriegen, mit Gold, Schwarz, ist das schon mal nicht in Ordnung. Aber dass dieser Plastikanzug, das sagt ja der Name schon, ist, keine Luft durchlässt. Du bist nach einer Minute sauerstoffmäßig mit dem Muskel fertig gewesen. Also so eine Schnapsidee zu haben. Und der Franz ist eh mit seinem Göhmanzug gefahren, wenn man sich noch erinnern kann. Mhm. Und ich habe leider keine Ahnung gehabt, aber ist wurscht. Aber wenn wir noch einmarschiert sind, als letzte Mannschaft der Olympischen Spiele, wir sind im Tunnel, haben wir warten müssen. Wir sind Gott sei Dank die letzte Mannschaft gewesen, wir haben außerhalb warten können vom Tunnel, beim Einmarsch. Und alle anderen Mannschaften sind im Tunnel hingewiesen, im Dreck, bei der Luft, haben die warten müssen, dass sie einmarschieren haben dürfen. Und da sind wir lang gestanden, bis die Herrschaften, die Funktionäre, bis die Politiker, bis die Chris Kuck gesagt haben und was die
Öffnung war. Vor allem technische Fehler war noch, also ein technischer Defekt, dass glaube ich, das Mikro nicht funktioniert hat am Anfang, war
auch noch. Hat schon mehr nicht funktioniert. Ja. Und ich kann euch nur eins sagen, der Fußmarsch vom Tunnel, wo jetzt der Tunnel, wo du mein Auto durchgepfeifst, bis du bis zum Stadion umkommst, bei den Treppen aufgehst, mit der ganzen Mannschaft. Also, nein, das ist ein Erlebnis gewesen, muss man echt sagen. Aber ein Traum, wenn wir da immer schützt sind, das ist die Haufen, Tausenden von Leuten dort ins Stadion hinein. Das ist schon beeindruckend gewesen. Ja, super.
Hast du in Erinnerung ein Stück an die Spiele noch von Olympia?
Naja, es ist immer so, dass man ja die, ich sage jetzt einmal, die Bekleidungsstücke, die Anzug, Rennanzug oder was immer, Ende der Spiele oder der Weltmeisterschaften mit den Kollegen tauschen dort. Kein einziger hat uns gefragt, ob wir den depperten goldenen Anzug runtergehen. Kein einziger.
Das habe ich ganz vergessen zum Fragen. Hast du dann andere Wettbewerbe verfolgt von den Spielen? Hast du
was geschaut im Fernsehen? Das ist ja das Schöne eigentlich bei den Spielen, glaube ich, Sportlerfamilie, große Familie. Und da kommen Typen daher, die man halt vielleicht vom Fernsehen durch die Berichterstattungen gesehen hat, bewundert hat auch, was die für Leistungen bringen. Eislaufen zum Beispiel. Skispringer war damals bei uns noch nicht so, obwohl der Toni oder der Schnabi gewesen, super bärig und alles zusammen, aber es war noch nicht so dieser Hype, was jetzt ist. Aber Eislaufen, das war schon irgendwo interessant. Oder andere Sportler.
Eishockey
natürlich, sowieso Eishockey. Die Russen und die Amerikaner, die Kanadier, nicht, das war schon, was das für Typen gewesen sind. Wenn man nachher im Olympischen Dorf die Möglichkeit hat, mit denen beieinander zu sein, war schon bärig.
Hast du mit, also das heißt, im Olympischen Dorf hast du da wirklich den Kontakt gesucht mit die anderen? Also
nee, natürlich mit den eigenen, aber... Ich bin ja nicht umgegessen. Einen Tag bin ich umgegessen. Nur einen Tag? Eine Nacht bin ich umgegessen. Und da sind wir in die Disco gegangen.
Oha.
Weil es hat es auch eine gegeben, wo halt die Sportler auch hingingen, mhm, und wo man halt einen Kontakt versucht hat, ein bisschen nachher zu kennenzulernen. Und die kann mich noch erinnern, da war das die Olga Ball gewesen, die damals auch Olympiasiegerin, 68er.
Haben wir auch schon interviewt dazu?
Und Olga war mit uns unterwegs und der Disco in der, und der Klammerfranz und ich. Und dann sind wir halt da so der Disco umeinander gelegen, ein bisschen tanzt. Und dann schon wieder nächsten Tag die Vorbereitung für Hintersee schaut anders aus. Weißt du, immer so diese Negativschüsse rein. Also ich dachte, nein, da fahre ich wieder, lieber wieder heim.
Brutal.
Ja.
Weißt du noch, welcher Lokal das war?
Lokal, nein, das war im Dorf hin. Das war im
Ach so, im Dorf da, ja, sein, ihr habt quasi Disco,
ja, gehabt. Ja, wo nur Sportler waren.
Aha, interessant.
Ja, da hat es Restaurants gegeben, weißt du, wo man halt hingeht, Frühstück oder Abendessen, spartanisch eigentlich. Mhm. Und da hat es halt so einen Unterhaltungsraum gegeben, damals sogenannten Anführungszeichen Disco, ja, wo man auch Platten aufgelegt hat und dann sind wir beieinander geguckt, ne? Ein bisschen tanzt und wie gesagt, da waren wir beieinander noch. Da sind wir so umeinander gelegen und hat einer ein Foto gemacht und dann ist die Schiene gestanden. Die Vorbereitung schaut so aus für den Hintersee.
Richtig. Ja. Aber ich glaube, das hat sich bis heute auch noch nicht wirklich verbessert. Nicht wirklich,
ja, je nachdem, ob ein Journalist auf deiner Seite, ja, ist oder auch nicht. Ne?
Hat es durch die Spiele noch mit Sportlern noch Freundschaften geknüpft, die was über die Spiele hinaus, die waren was davor vielleicht auch gar nicht so tief oder verbunden waren, die was dann darüber hinaus irgendwie über die Zeit noch bestanden sind?
Also mit den Skifahrern auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Also nach wie vor haben wir uns super droht, wenn wir uns sehen. Wir telefonieren miteinander oft. Bernhard zum Beispiel, Franz oder Christian. Und gibt es genug. Franzosen zum Beispiel.
Ja.
Ja, wirklich gut. Die Russen, die Eishockey-Spieler, waren unantastbar. Die sind irgendwie weg gewesen. Mhm. Also das ist mir gar nicht zugekommen.
Schade.
Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin einen Tag umgewesen und es war für mich erledigt.
Haben wir noch was vergessen, was da jetzt während des Gesprächs vielleicht noch wieder in den Kopf gekommen ist, was man von den Spielern noch berichten kann, 76?
Die Euphorie der Menschen war großartig, war toll, sehr fordernd natürlich für uns Athleten. Aber allein die Bereitschaft, die Hilfsbereitschaft der Freiwilligen, die da umgeholfen haben, ist ja auch nicht selbstverständlich. Du brauchst ja die Leute, die das so erwähnt ermöglichen. Und die sind dabei gewesen, Olympische Spiele daheim in Tirol, Berek, super. Und das ist eigentlich nur in Erinnerung geblieben. Und natürlich kriegen sie mich als Sportler mit, wir müssen gewinnen. Wenn wir schon da sind, euch helfen, dann müsst ihr auch gewinnen, so auf die Art. Mhm. Nur die Spitze wird auch nicht so leicht. Nicht? Aber summa summarum war es schon eine wunderbare Erfahrung in meinem Leben, was ich nicht missen möchte. Weil wer kommt wirklich schon zu Olympischen Spielen dazu mit der Leistung, dass er dabei ist. Und Sport ist einfach eine wunderbare Gabe, wenn man das Talent hat, im Sport groß zu werden, sollte jeder Junge versuchen, ob er es macht oder nicht, aber aufgekommen oder nicht, aber er ist dabei. Und der Sport ist so prägend, der Sport schult dich in dein Leben, wie in keiner Universität. Weil du einfach als junger Mensch noch nicht geformt bist, du hast Erfolg und Niederlage innerhalb kurzer Zeit und mit dem musst du umgehen. Und da bist du allein, da hilft dir keiner. Und deswegen sage ich aber wieder für die jungen Leute, probiert es, ganz egal, macht einen Sport, tut was. Weil das ist so bärig und man trifft Leute, man lernt Leute kennen durch den Sport, durch den Erfolg, was du normalerweise nie hinkommst. Und das war in meinem Leben, im Nachhinein muss ich sagen, da sind dir die Tieren aufgegangen. Und wenn du noch die Gabe dazu hast, dass du halbwegs normal bist, dass du dich normal verhältst mit den Leuten, dass du nicht glaubst, du fliegst daher, fliegen geht sowieso nicht, dann funktioniert es.
Ich finde, das waren wahnsinnig gute abschließende Worte. Ich sage nochmal danke an Sie für die Zeit.
Ja, ich danke auch. Und im Grunde genommen ist für mich jetzt auch nicht gewesen, ein bisschen so das ja, Aufräumen.
Das war unsere Folge mit Hansi Hinterseher. Hören Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn wir mit Toni Inauer sprechen.